Episode 392 Blockchain-Prozesse für KMU. iSend2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Andreas Kuhn bei mir im Podcastgespräch. Er ist Executive Consultant und Mitglied der Geschäftsführer bei den M-Partners. Hallo Andreas.
Hallo Götz, ich grüße dich.
Ja, schön, dass du heute dabei bist. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stelle ich gerne noch mal ein paar Sätzen den Zuhörern vor.
Ja, also erstmal herzlichen Dank, Götz, für die Einladung und freue mich auf das Gespräch. Bin sehr gespannt darauf, muss ich sagen. Zwei Sätze zu mir noch. Ja, bin jetzt schon seit einigen Jahren im Bereich Lean Management, Transformation und auch Digitalisierung unterwegs und da verbunden mit der Firma M-Partners. Wir unterstützen dabei mittelständische Unternehmen in Richtung Zukunftsorientierung, Transparenz und bei der Entwicklung der Digitalisierung auch in der Richtung und zur Optimierung der Governance-Regularien, die ja auch immer mehr werden insgesamt in Deutschland und die Unternehmen da auch sicherlich darunter viel leiden dabei. Ja, und freue mich jetzt auf den Austausch mit dir. Blockchain bin ich seit einigen Jahren unterwegs, hab dazu auch noch mal eine Weiterbildung gemacht. Was auch ganz spannend war an der Universität Nicosia. Auch das ist zum Beispiel eine Referenz, die man hier nennen darf an der Stelle, die sicherlich mit zu den führenden Institutionen gehören, um in diesem ganzen Kontext dabei, über das wir jetzt heute reden.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass dem einen oder anderen Zuhörer es ähnlich ging wie mir, wo ich dich bei dem Treffen kennengelernt habe, beziehungsweise kennen tun wir uns schon ein bisschen länger, aber wo du halt das Thema Blockchain dort vorgestellt hast. Und ich sage da ganz offen, ich habe Blockchain immer mit dem Thema Bitcoin, mit Kryptowährungen verbunden. Und jetzt gibt es da ja offensichtlich, sonst hätten wir, glaube ich, das Thema nicht gewählt, noch einen anderen Einsatzbereich. Und das wäre für mich so ein bisschen ein Einstieg. Erst einmal, wo es ursprünglich herkommt und eben noch ein bisschen vertieft, was man so klassisch damit verbindet, um dann auf diesen anderen Kontext überzugehen.
Ja, also in der Tat, da geht es nicht nur dir so, das geht vielen so, dass Bitcoin mit Blockchain verbunden wird. Und das ist, also sagen wir mal so, Blockchain ist durch Bitcoin prominent geworden und Bitcoin nutzt Blockchain auch als solches, als Technologie. Doch der Ursprung der Blockchain, den kann man eigentlich, sagen wir mal, auf das Jahr 1991 zurückdatieren, als damals Haber und Stornetta, das Verketten von Datenblöcken mittels kryptografischer Hashwerte entwickelt haben. Und danach haben sich dann viele Dinge weiterentwickelt, ohne jetzt hier auf die explizite Timeline einzugehen. Doch 2008 kam dann auf einmal Blockchain hoch, basierend auf dem Whitepaper von dem sogenannten Satoshi Nakamoto. Und der das erste Mal ein Konzept entwickelt hat, mit der die sogenannte Peer-to-Peer-Zahlung möglich war, also Direktzahlungen ohne einen Mittelsmann dabei. Und damit verbunden wurden dann allerdings, hat sich die Blockchain weiterentwickelt, sodass also die Blockchain letztlich durch Elemente wie sogenannte Smart Contracts und andere Dinge, insbesondere wenn es um das Thema Datensouveränität oder Fälschungssicherheit eine Rolle spielt, weiterentwickelt dabei.
Jetzt geht mir gerade der Gedanke durch den Kopf. Im Grunde ist es ja, und ich glaube, das ist dann auch eine ganz passende Überleitung zu unserem Thema heute. Im Grunde ist es eine Form von, ich nenne es jetzt einfach mal, wahrscheinlich sehr laienhaft, eine Form von Vertrauensmedium, Vertrauenskanal. Weil wenn ich da online eine Währung kaufe, also nicht ein Stück Papier, wie vielleicht auf einem ganz klassisch auf einem Scheck oder einem Geldschein oder eine Münze, muss ich ja demjenigen, der mir das gibt, eben Vertrauen entgegenbringen. Und ich glaube, das, wenn ich jetzt so ganz spontan rekapituliere in der Vorbereitung, das ist diese, in Anführungszeichen, große möglicherweise Gemeinsamkeit, oder?
Vertrauen ist ein ganz großes Stichwort an der Stelle. Ja, absolut, das ist richtig, weil im Endeffekt das, was übertragen wird über die Blockchain, das sind Informationen, Dokumente oder andere Dinge, die sind fälschungssicher und manipulationssicher übertragen. Das heißt also, das, was auf der Blockchain drauf ist, kann nicht verändert werden. Und insofern, ja, wenn man das Ganze auf Kryptowährung beziehen möchte, was auch da wiederum schwierig ist, also weil man eigentlich mehr von Token spricht. Man spricht eigentlich, Bitcoin ist die einzige Kryptowährung letztlich, aber letztlich spricht man dann von, wenn man auch von anderen Kryptos redet, dann redet man wie zum Beispiel von Ethereum oder von XRP oder sozusagen. Das sind dann aber im eigentlichen definitorischen Sinne eher Token. Und ja, die Übertragung derer erfolgt dann vertrauenswürdig über die Blockchain, korrekt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Wenn wir allerdings das jetzt nochmal anders betrachten wollen, dann ist es eigentlich letztlich die, insbesondere wenn wir mal jetzt auf das Feld der KMU beispielsweise eingehen, also im Sinne von kleinen mittelständischen Unternehmen, was könnte das eigentlich ausmachen? Und da gibt es konkrete Einsatzfelder, wie zum Beispiel, wenn es um Dokumentationen geht oder Nachweise geht oder Lieferkettentransparenz beispielsweise oder auch Rechtssicherheiten. Das heißt, die Blockchain ermöglicht es innerhalb der Lieferkette zum Beispiel, als ein Beispiel könnte zum Beispiel der digitale Produktpass irgendwann mal auf der Blockchain laufen und damit könnten dann innerhalb der Lieferkette die Dokumente, die dafür relevant sind, auf der Blockchain fälschungssicher übertragen werden. Und das schafft natürlich dann eine andere Art von Vertrauen, weil ich mir dann sicher sein kann, dass das, was da übertragen wurde, ist, nicht manipuliert wurde. Mhm. In dem Kontext dabei. Ist das so? Hilft dir das ein bisschen so?
Ja, definitiv. Das wird ja auch das Thema unserer Episode sein. Eben der Titel, den ich gewählt habe, Blockchain-Prozesse, ist jetzt auch noch relativ allgemein. Du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, im Unternehmenskontext auch speziell, so hatte ich es auch aus deinem Vortrag daraus gehört, eben speziell auch im Bereich der KMUs. Vielleicht schilderst du einfach ein paar, ja, wie gesagt, angedeutet hast du schon ein paar Einsatzfälle.
Ja, also Einsatzfelder wären zum Beispiel, wie jetzt gerade eben schon also erwähnt, das mit der Verkettung. Also sagen wir mal so, oftmals ist es ja so, dass KMUs sind ja mit anderen Partnern verkettet oder vernetzt. Die arbeiten ja heute schon vielfach zusammen. Der Haken ist oftmals der, die Thematik ist oftmals die, dass wir ja die Vernetzung untereinander, insbesondere dann, wenn die Partner unbekannt sind, nicht genau weiß, wie sind die eigentlich? Wer ist das eigentlich? Und kann ich dem vertrauen oder kann ich dem nicht vertrauen dabei an der Stelle? Und wie sind eventuell die Dokumente, die ich dazu benötige? Kann ich die so annehmen oder nicht annehmen? Und das ist über die Blockchain eben möglich. Es gibt dabei einen Punkt nur dabei in der Richtung, dass natürlich die Informationen, die auf die Blockchain kommen, das ist eine andere Geschichte, aber das ist wie immer so. Ja, also Informationen, die in ein Netz hineingebracht werden, die sollten so sein, dass sie auch adäquat sind. Wenn sie das nicht sind, dann ändert die Blockchain auch nichts daran. Die Blockchain übermittelt die Informationen, die eingetragen worden sind, entsprechend weiter. Andererseits ist es so, in dem Bewusstsein, dass die Leute genau wissen, das, was übertragen wird, auch nicht mehr geändert werden kann, werden sich die Leute sehr stark dran halten, auch rein aus dem Verantwortungsbewusstsein heraus, dies so korrekt wie möglich zu machen. Denn, und das ist das Wichtige dabei, diese Information kann rückverfolgt werden und man kann ganz klar erkennen, von wem kommt was. Und das ist natürlich dann auch entsprechend in Bezug auf die Rechtssicherheit ein großes Thema dabei, weil ich immer den Verursacher auch dann hierbei erkennen kann.
Ja, mir ging gerade, keine Ahnung warum, mir ging gerade das Bild von zwei Parteien, nenne ich es mal neutral, die beim Notar sitzen und der dann da eine halbe Stunde mehr oder weniger einen Monolog führt, indem er vorliest und dann zum Schluss seinen Kaiser Wilhelm darunter setzt und jede Seite mit Siegel irgendwie mit den anderen verbindet, wo man eben dann sicher ist, wenn da auf jeder Seite so ein kleiner schriftlicher Haken dran ist, dass
das halt auch 20 Jahre später immer noch das ist, was der Notar da vorgelesen hat. Und ich glaube, das ist so im übertragenen Sinne so ein bisschen ein Einsatz, den die Blockchain dann liefert, oder?
Zum Beispiel, absolut, genau. Also ich kann ja auch sofort erkennen, ob ein Dokument in irgendeiner Form verändert wurde oder nicht verändert wurde. Und ich kann auch erkennen, das kann ein Komma sein. Also das wird sofort transparent gemacht, wenn irgendetwas verändert worden ist. Mhm. Und ich meine, du sprichst ja im Prinzip ein interessantes Thema dabei an. Also das ist zum Beispiel auch ein Thema, was zu möglicherweise interessanten Geschäftsmodellen führen könnte, wenn ich zum Beispiel, ich kann Maschinen zum Beispiel dann verleasen oder basierend auf einer Tokenisierung. Ich kann also auch Anteile von einer Maschine verkaufen beispielsweise und das basiert auf dem sogenannten Thema, das nennt sich Real World Asset. Das heißt, da werden Anteile, Kleinstanteile zum Beispiel verkauft an der Ecke und die sind dann auch mittels Blockchain quasi notariell dann abgesichert in Anführungsstrichen. Also so weit sind wir noch nicht, rein rechtlich noch nicht, aber das sind so die Dinge, über die ganz stark momentan die Entwicklungen laufen beispielsweise.
Ja, das geht ja dann so ein bisschen in die Richtung in meiner nächsten Frage, weil, so hatte ich das wahrgenommen, die Überschrift, um es mal so anzudeuten, über allem wäre eben digitale Transformation. Weil, dass die Blockchain an sich schon mal digital ist, glaube ich, das ist unbestritten. Und da noch ein bisschen vertieft eben, möglicherweise aber auch Wiederholung, um es nochmal klarer zu machen, welche Bedeutung jetzt hier die Blockchain bekommt.
Ja gut, ich meine, du knüpfst im Prinzip da genau daran an in der Ecke. Also die Blockchain ist letztlich das Bindegewebe der digitalen Transformation, weil sie ermöglicht es, dass Daten und Werte sicher über Firmengrenzen hinweg fließen können, ohne dass man jetzt sich blind darauf vertrauen muss, dass irgendein Mittelsmann dabei ist, sondern die Blockchain eliminiert den Mittelsmann. Ich brauche den nicht. Im Gegenteil, der Mittelsmann kann sogar eher störend sein, weil der Mittelsmann sogar, wenn ich das klassischerweise mache, da kann ich mir möglicherweise unsicher sein, ob das jetzt ein Geldtransfer ist oder ein Dokumententransfer oder sonst irgendwas. Und das ermöglicht die Blockchain, dass ich den Mittelsmann eben nicht brauche, weil ich auch darauf vertrauen kann. Ganz genau. Und damit kann ich die digitale Transformation nochmal in einer ganz anderen Form realisieren. Ich kann Prozesse ganz anders dann optimieren. Ich bin viel schneller vor allem, weil ich da auch diese zeitlichen Einschränkungen nicht mehr habe dabei. Und das bietet dann im Endeffekt, man kann es auch sagen, ein Internet der Werte oder der Wahrheit dann nachher. Mhm. Wobei die Blockchain im Background läuft.
Ja, das geht so ein bisschen auch in die Richtung meiner nächsten Frage. Du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, ich möchte es ein bisschen vertiefen, weil wenn ich so eine neue Technologie, auch wenn sie jetzt schon, und das fand ich spannend von 91, wenn sie schon relativ einerseits alt ist und dann jetzt aber eben in einem neuen Kontext, so nenne ich es jetzt einfach mal, eingeführt werden soll, muss es ja einen Vorteil bringen. Den Aspekt Zeit hast du schon angedeutet, mit allem, was zusammenhängt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es eben noch mehr gibt, was eventuell vielleicht gar nicht möglich wäre oder halt eben deutlich aufwendiger.
Naja, also das eine ist auf jeden Fall das, was wir gerade schon auch mehrfach angesprochen hatten, ist die Transparenz. Also ich kann auf der Blockchain erkennen, was passiert insgesamt. Und ich weiß auf jeden Fall immer, woher das kommt insgesamt gesehen. Ich kann aber nichtsdestotrotz auch zum Beispiel wenn es um das Thema Qualitätssicherung von Daten geht beispielsweise, oder es geht um das Thema Nachhaltigkeit-Fragen oder auch Liquidität durch schnellere Prozesse beispielsweise. Ich kann mit der Blockchain auch unterstütze die sogenannten Smart Contracts. Die Smart Contracts, also bitte nicht falsch, also ein Smart Contract ist nichts anderes als ein Algorithmus, der auf der Blockchain Transaktionen durchführt, weil das ist ein Rechenmodell im Endeffekt. Okay. Und die Blockchain, mittels Blockchain und Smart Contracts kann ich dann zum Beispiel, wenn ich das Beispiel nehme, innerhalb einer Lieferkette, angenommen, ich verschicke etwas und diese Ware kommt beim Lieferanten an, er dokumentiert das durch Bestätigung auf der Blockchain, die Blockchain realisiert das und kann dann mittels Smart Contract zum Beispiel sofort eine Zahlung automatisiert vornehmen lassen, diese kann sofort verbucht werden und damit spare ich natürlich Zeit und Kosten auch und in der Verwaltung beispielsweise. Oder ich habe irgendwelche Regularien, die ich erfüllen muss. Nehmen wir das Beispiel NIS 2, was jetzt gerade momentan ja sehr prominent ist insgesamt gesehen. Ich kann zum Beispiel dann die auditierungsrelevanten Elemente auf der Blockchain entsprechend dokumentieren und kann das dem Auditor geben, der wiederum dann sofort erkennt, aha, ja, das ist alles fälschungssicher dokumentiert und abgelegt. Und weil bei NIS 2 ist auch das große Thema, ich muss fälschungssicher dokumentieren, dass hier keine Angriffe getätigt werden oder wie ich das System abgesichert habe. Also da bin ich viel, viel schneller dabei in der Richtung. Und also wir haben es gerade angesprochen und Transaktionen können automatisiert werden. Auch das kann innerhalb eines Unternehmens passieren. Ich kann ein Unternehmen als solches auch als ich habe auch die Unterscheidung zum Beispiel zwischen offenen Blockchains und von geschlossenen oder halboffenen, je nachdem. Der Vorteil ist der, bei den offenen, da wird heutzutage, weil die Regularien haben sich da entsprechend entwickelt, wird zum Beispiel oftmals über das sogenannte KYC, Know Your Customer, KYC steht für Know Your Customer, wird dann der Zugang ermöglicht. Oder ich habe ein geschlossenes System für mein eigenes Unternehmen beispielsweise. Dann habe ich verschiedene Entitäten, die letztlich als Vernetzung darliegen. Und ich kann dann beispielsweise meine Maschinen miteinander vernetzen und die miteinander kommunizieren lassen, auch unterstützt durch die KI beispielsweise dann. Ja, also das sind so Dinge, die hier möglich sind in einer anderen Art und Weise, als die wir bisher so kennen.
Das geht dann also ein bisschen Maschinenvernetzung, pick ich mir da mal raus, das geht dann also ein bisschen Richtung Internet of Things, eventuell, und ja, das wäre jetzt auch ein Teil meiner nächsten Frage, was für eine Rolle spielt, könnte eventuell KI da spielen?
Also das Interessante, man könnte in diesem Zusammenspiel von KI, Internet of Things oder Industrial Internet of Things oder je nachdem und in der Blockchain könnte man zum Beispiel sagen, okay, ich muss ja irgendwo Informationen herbekommen, das ist die IoT, das sind meine Sinnesorgane, das sind die Sensoren, die die Informationen aufnehmen. Die KI wäre das Gehirn zum Beispiel und sie analysiert die Daten, erkennt Muster und trifft dann auch Entscheidungen. Und die Blockchain wiederum ist das Gedächtnis, die alle Wahrnehmungen speichert und automatisiert, basierend auf diesen Entscheidungen, dann Aktivitäten loslegt. Das heißt, es wird zum Beispiel dann, weil der Bedarf weil zum Beispiel eine Maschine feststellt, sie braucht wieder Materialnachschub beispielsweise. Die KI prüft das dann und dann sagt dann, okay, gut, ja, was für Material wird benötigt, in welcher Art und Weise. Die Blockchain nimmt das auf und die Blockchain bestellt dann automatisch diese Ware. Und damit habe ich dann die Möglichkeit, auch die einzelnen Elemente im klassischen Sinne, wie zum Beispiel Cyber-Physical Systems ja miteinander kommunizieren sollen, dann wirklich bis hin zu einer autonomen Fabrik das Ganze aufzubauen beispielsweise.
Jetzt, glaube ich, haben viele, und da gehöre ich halt auch dazu, wenn sie den Begriff KI hören, wahrscheinlich zu 70-80% irgendwo, hat man natürlich die Large Language Models vor dem geistigen Auge oder im Sinn. Und was wir alle mittlerweile in die eine oder andere Form erlebt haben, dass halt da irgendwelche schrägen Sachen manchmal erfunden werden, um es mal vorsichtig auszudrücken. Könnte die Blockchain da jetzt eine Lösung sein oder ist das jetzt von mir gerade irgendwie ein Irrweg? Meine Fantasie.
Also ich vermute, du meinst jetzt speziell die generative KI.
Genau.
Die generative KI, mit der könntest du, ja, also die spielt hier in dem Sinne weniger eine Rolle dabei in der Richtung. Also sagen wir mal so, wenn du mit der generativen KI arbeitest und die spuckt irgendwas aus, was immer das sein mag, dann wird das auf der Blockchain gespeichert, aber es wird genau das gespeichert, was du entscheidest, was gespeichert wird. Mehr nicht. Okay. Mhm. Wir reden hier von einer anderen KI. Wir reden hier von der KI, die im industriellen Kontext, wenn es zum Beispiel um Qualitätssicherung geht, also Prüfung von Fehlern, Vergleichen oder Aufnehmen der Daten aus der Sensorik, wie gerade vorhin schon erwähnt, da nimmt die KI entsprechende Informationen auf. Das ist die andere KI. Da gibt's wenn wir von KI reden, reden wir von unterschiedlichsten Modellen der KI dabei. Und generative KI ist sicherlich momentan die prominenteste, aber davon reden wir nicht. Nein, wir reden von der, die im Standardeinsatz genutzt wird. Ich bin da jetzt nicht so tief drin, deswegen bin ich da ein bisschen überfragt. Auf jeden Fall, wir reden eher da an der Stelle von den KIs, die letztlich vergleichbare, standardisierte Ergebnisse produzieren, die dazu dienen, hier beispielsweise Fehler zu entlarven. Es gibt eine Kamera zum Beispiel, diese Kamera prüft in der Produktion von Textilien zum Beispiel, ob irgendwelche Fehler erkennbar sind innerhalb des Stoffes, das produziert wird. Das muss erlernt werden, da muss die KI muss die Informationen bekommen, wie sie das prüfen soll dabei. Und wenn sie Fehler erkennt, dann stoppt die Maschine zum Beispiel oder sie erkennt, dass hier ein Riss ist, dann wird die Maschine auch gestoppt und die Blockchain protokolliert das gegebenenfalls und sagt dann, okay, gut, wir müssen jetzt zum Beispiel einen Servicetechniker rufen, dann kriegt der Servicetechniker sofort die Nachricht dabei. Als Beispiel jetzt mal. Oder die Maschine stellt fest, aha, ich bin fertig. Die KI sagt, ja, es ist in Ordnung, Qualität ist in Ordnung. Und die Blockchain liefert dann die Information an den Kunden und sagt, okay, pass auf, du kriegst die Ware an dem Tag zugestellt, bitte bereite dich vor.
Und kann man es dann, wie gesagt, sehr, sehr laienhaft, möglicherweise sogar ein bisschen zu naive Ansicht, könnte man es jetzt so ausdrücken, dass die Blockchain auch diesen Notarstempel auf dieser Charge zum Beispiel entspricht, kein Fehler drin, Stempel drauf?
Wenn die KI, die Blockchain kommuniziert in dem Moment mit der KI, wenn die KI das so kommuniziert und sagt, ja, da ist kein Fehler drin, dann bekommt die Blockchain diese Information, die Blockchain kommuniziert oder nimmt diese Information auf und gibt diese weiter. Sie kann natürlich nicht für die Fehler der KI, wenn die KI jetzt in dem Moment einen Fehler geschrieben hat, das kann die Blockchain nicht entscheiden. Die KI, die Blockchain protokolliert nur, was die KI gemacht hat in dem Moment. Okay? Das heißt mit anderen Worten, wenn dann tatsächlich irgendwelche Fehler beim Kunden in Erscheinung treten, kann aber immer immer festgestellt werden, aha, wo kommt das denn eigentlich her?
Also ich kriege ein Stück weit dann, vielleicht ein bisschen flapsig ausgedrückt, zumindest die Nachvollziehbarkeit kriege ich absolut ins Haus, wo man sonst im klassischen Kontext immer ziemlich heftige Anstrengungen manchmal machen muss.
Exakt,
oder halt gar nicht macht, weil es nicht sinnvoll machbar ist.
Genau, exakt, ganz genau. Also das ist vor allem auch, je komplexer je komplizierter ein Prozess ist, der durch verschiedene Stufen läuft. Hier sprechen wir auch von chemischen Prozessen beispielsweise, also gerade in der Prozessindustrie beispielsweise, also da, ob das jetzt in der Chemie ist oder bei Baumaterialien oder andere Dinge dabei, da wird das dann sehr herausfordernd. Das wird gemacht, aber das muss heute sehr stark manuell gemacht werden. Und das kann ich über die Blockchain dann letztlich vereinfachen, indem ich genau, wie du gesagt hast, diese Prozesse sofort nachvollziehen kann.
Ja, jetzt waren da schon ein paar Beispiele drin. Ich weiß halt jetzt noch aus deinem Vortrag, hast du das, ich finde, sehr stark generalisiert, so dass man so ein bisschen aus einer Helikopterperspektive draus geguckt hat. Und ich glaube, das könnte eben für die Zuhörer auch noch interessant sein. Ein paar Praxisbeispiele. Digitaler Produktpass war schon ein Stichwort, was möglicherweise dann auch sehr direkt für den Anwender, da habe ich jetzt so das Bild vor meinem geistigen Auge, ich laufe über einen Basar und sehe da einen Anbieter, der Rolex hat. Und wenn die jetzt so einen digitalen Produktpass hätten, dann könnte ich sicher sein, also wie gesagt, in meinem naiven Weltbild, dass das jetzt wirklich eine Rolex ist und nicht irgendwo aus dem Fernen Osten.
Zum Beispiel, guter Punkt, genau. In der Luxusindustrie wird das gemacht. Da wird über sogenannte NFTs. NFTs steht für Non-Fungible Token und dieser wird gekoppelt an das Produkt, also sprich in dem Fall an die Rolex, und damit ist das zertifiziert, dass diese Rolex auch echt ist. Und diese Zertifizierung, die geht dann über die gesamte Lieferkette bis hin zum Kunden weiter. Und der kann das jederzeit dann nachvollziehen. Gutes Beispiel. Es gibt dann zum Beispiel auch noch, es gibt von Renault, da gibt es ein Projekt, das nennt sich Exceed. Da geht es um die fälschungssichere Zertifizierung von Bauteilen über mehr als 500 Zulieferer hinweg beispielsweise. Oder im Retail-Bereich Walmart zum Beispiel, in den USA trackt verschiedene Produkte. Dann gibt es Batteriepasslösungen schon in China beispielsweise. Da haben wir auch einen Mandanten, mit dem wir da zusammenarbeiten an der Stelle. Dann gibt es auch das Projekt MineHub zum Beispiel. Da werden komplette Lieferketten in der Bergbau- und Metallindustrie digitalisiert und über Blockchain, also vernetzt miteinander und. Also es gibt international sehr viele Sachen, die da schon laufen. Und es gibt Pilotprojekte von Siemens beispielsweise und auch anderen, die da auch über das Thema autonome Fabrik auch schon viel nachdenken und überlegen und gucken danach.
Ein Stichwort hatte ich noch notiert, weil du es in dem Vortrag auch genannt hattest. Mhm. Könnte auch vielleicht spannend sein, Kreislaufwirtschaft, wo man jetzt vielleicht auf den ersten Blick auch denkt, okay, was hat es damit zu tun? Ich fand es dann aber sehr eingängig, wo du es kurz angerissen hattest.
Na gut, Kreislaufwirtschaft ist ja gekoppelt mit einem digitalen Produktpass.
Ja, und genau. Dass ich halt, wenn ich, egal was ich dann recycle, dass ich halt weiß, was da drin steckt, weil das ja möglicherweise genau. Schon einen Einfluss hat drauf, welche Wertstoffe ich dann da wirklich rausziehen kann.
Exakt, ganz genau. Und der Batteriepass, den ich gerade eben erwähnt habe, ist ja die erste Variante eines sogenannten digitalen Produktpasses beispielsweise. Ja, aber das wird sich weiterentwickeln. Das sind unterschiedliche Branchen. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Branchen insgesamt alle, werden aber davon abgedeckt sein und müssen diesen digitalen Produktpass liefern. Und dieser digitale Produktpass, der dient ja dazu, die Informationen praktisch von dem eigentlichen Erstlieferanten, je nachdem auf welcher Ebene, bis hin zum Enduser und dann auch in den Recycling-Bereich hinein durchgeführt. Da müssen alle Informationen gespeichert sein da drauf. Und man kann sich das auch so als digitalen Schatten vorstellen. Manche sagen auch ein digitaler Zwilling. Da gibt es verschiedene Dinge dazu in der Richtung. Und Blockchain könnte dabei eine Lösung sein, weil die Informationen dann letztlich vom Ursprung bis zum Ende und zum Recycling dann mitgeführt werden. Ja.
Ja, oder eben, das finde ich so spannend, zumindest habe ich das für mich mal mitgenommen, dass Kreislaufwirtschaft ja mehr sein kann wie nacktes Recycling, wo jeder so vom geistigen Auge hat, okay, es wird halt das Plastik zum Beispiel, wird halt geschreddert und dann bloß als Granulat wiederverwendet. Ich glaube aber, zumindest habe ich so rausgehört, dass ich das jetzt auf einer höheren Ebene machen kann, dass ich zum Beispiel eben eine Batterie wiederverwende, wenn ich sicher bin, wie lange die im Einsatz war, wo die herkommt, was da drin steckt und dass ich sie nicht in ihre Einzelbestandteile auflösen muss.
Ja, also was da gemacht wird, hat mit der Blockchain direkt nichts zu tun. Die Blockchain dient nur dazu, das Ganze zu dokumentieren. Ja. Also der Prozess, der im Rahmen dieses Lifecycles, was da passiert insgesamt gesehen, ist völlig produktspezifisch, firmenspezifisch, kundenspezifisch etc. pp. Die Blockchain protokolliert. Die Blockchain ist so gesehen erstmal dumm. Du fütterst die Blockchain mit den Informationen und gibst in die Blockchain die Dinge, die sie benötigt, um das zu tun, was du willst im Endeffekt. Ja, aber ansonsten, für was da hinten im Rahmen dieses Lifecycles zu tun hat, ist eine andere Geschichte. Also bitte trennen davon in der Richtung.
Ja, aber ein Stück weit ist, und ich vergleiche es halt wieder mit dem Papier, das Stück Papier ist auch dumm, erst dadurch, dass da Buchstaben und Zahlen drauf kommen, bekommt es seinen Wert und dann kriegt es den Stempel. Ich spreche immer gerne in Metaphern.
Und korrekt,
ja. Dann ist es eben nachvollziehbar, dass das, was da draufsteht auf dem Papier, wirklich das ist, was mal ursprünglich jemand draufgeschrieben hat.
Korrekt, ja. Der Vergleich, der passt ganz gut, ja. Das ist gut, ja.
Gut, so ein bisschen mit dem Blick auf die Uhr. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere sagt, boah, das hört sich ja spannend an, wo kann ich mehr darüber erfahren?
Also ich würde noch ganz kurz was ergänzen wollen. Also interessant, um zu verstehen, wie man denn eine Blockchain oder wann eine Blockchain Sinn macht oder nicht Sinn macht. Da gibt es in Anlehnung an Gartner zum Beispiel, gibt es Entscheidungsbäume, die dann letztlich dazu dienen, zu verstehen, was ist denn mir wichtig überhaupt dabei. Und das ist eine der größten Fragen, die dabei eine Rolle spielt, ist zum Beispiel, brauchen wir eine Wahrheit, die keiner allein kontrolliert? Also ist es mir wichtig, dass ich eine Souveränität habe über meine Daten und die Informationen, die weitergeleitet werden? Und ich möchte nicht, dass das über andere Instanzen läuft, die da gegebenenfalls sich damit einmischen können beispielsweise. Das ist eine der wichtigsten Fragen, die heute und die ich glaube, die zunehmend immer wichtiger wird. Und das ist etwas, was man dann für sich auch mal prüfen kann, so als Orientierung, wie ein sogenannter Art Souveränitätscheck dabei an der Stelle. Ich glaube, das ist noch hilfreich. Um auf deine Frage noch einzugehen, wo man sich informieren kann, ja gut, also es gibt so verschiedene Möglichkeiten, ja, also bei uns, ja, oder auch in Verbindung mit dem Münchner Kreis zum Beispiel, der sich ja ganz stark dem Thema Digitalisierung verschrieben hat, aber es gibt auch andere Stellen, wie zum Beispiel wir reden jetzt mal von Deutschland primär. Bundesweit also gibt es da den sogenannten Blockchain-Bundesverband. Dann gibt es noch sogar die DIN-Organisation oder die Gesellschaft für Qualität und Zertifikate. Die beschäftigen sich auch stark damit, die auch schon Pilotprojekte laufen lassen beispielsweise. Dann gibt es verschiedene Fraunhofer-Institute, aber es gibt auch Vereine, die zum Beispiel in Berlin die Bearchain oder in Bayern Blockchain Bayern beispielsweise oder Hanseatic Blockchain oder Blockchain Region Rhein-Ruhr oder auch hier in Baden-Württemberg. Also es gibt unterschiedlichste Stellen und da wird schon auch einiges gemacht und was ich auch gut finde, weil wir haben für meine Begriffe die ideale Möglichkeit in Deutschland, gerade dieses Industrie-Know-how auch in Verbindung mit KI zum Beispiel dann zu nutzen und hier echt spannende Lösungen zu bieten an der Ecke. Also das ist auch wenn es in Deutschland etwas verstaubt ist in den letzten Jahren, bedauerlicherweise, ich glaube, dass es kommt, auch im Kontext der Regularien.
Ja, und ich hoffe, oder anders ausgedrückt, ein bisschen positiver ausgedrückt, bin mir sicher, der eine oder andere wird jetzt aufmerksam werden und sagen, spannend, könnte ein Problem lösen, vor dem wir eigentlich schon lange stehen. Und deshalb, Andreas, ich danke dir für deine Zeit, für die interessanten Einblicke.
Sehr gerne, ganz herzlich nochmal danke für deine Einladung und danke für deine Fragen. Ich fand das sehr gut und ja, danke für den Austausch.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Andreas Skuin zum Thema Blockchain-Prozesse für KMU.
Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 392.
Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei Apple Podcasts. Sie geben damit auch anderen Ihnen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken.
Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.